Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Lasst uns in der Stille um den Segen Gottes bitten. Herr, wir wollen uns jetzt besonders unter deinen Schutz und Schirm stellen und dich bitten, dass du unser Herz öffnest für dein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, in Luthers Biografie gab es einige Schlüsselmomente, die seinem Leben eine bestimmte Richtung gaben. Da war zum Beispiel das Gewitter bei Stotternheim im Jahre 1505, als der junge Martin Luther Todesangst hatte, eigentlich gar nicht vor dem Tod, besonders davor, ungebeichtet vor dem himmlischen Richter zu stehen. Und da schreit er es heraus, ganz nach seiner Prägung geistlichen: Hilf, heilige Anna, ich will ein Mönch werden. Luther bleibt seinem Gelübde treu, obwohl es ihn hinterher reut, zunächst, und er tritt ins Kloster ein. Der 31. Oktober 1517, wir sprachen schon mal drüber, war vermutlich gar nicht so ein Schlüsselerlebnis. Der Thesenanschlag war eher akademische Routine und wurde erst im Nachhinein, auch durch die schnelle Verbreitung und die Reaktion, zum entscheidenden Grunddatum der Reformation gewählt. Ein weiteres Schlüsselereignis war Luthers Rede auf dem Reichstag zu Worms 1521. Dort sagte er stehend vor dem Kaiser: Ich kann und will nicht widerrufen, weil gegen das Gewissen etwas zu tun weder sicher noch heilsam ist. Luthers Standhaftigkeit hatte zur Folge, dass er rechtlos blieb bzw. noch mehr wurde und auf der Wartburg Schutz suchen musste. Diese Wendepunkte in Luthers Leben lassen sich auch wunderbar szenisch darstellen und sind Höhepunkte vieler Filme zum Thema, ich glaube auch des Luthers-Filmes, den wir heute anbieten, zu sehen. Aber ausgerechnet beim wichtigsten Schlüsselerlebnis im Leben Luthers ist es sehr viel schwieriger, dies gut in Szene zu bringen und auch herauszufinden, wo das nun genau war oder wie. Es handelt sich um die Entdeckung, über die Martin Luther später sagen wird: Da hatte ich das Empfinden, ich sei geradezu von Neuem geboren und durch geöffnete Türen in das Paradies eingetreten. Das hat er auch ein bisschen in dem Lied beschrieben, das wir gerade gesungen haben. Was ist da passiert? Was ist für Martin Luther ein so starkes Erlebnis? Wir wissen bis heute nicht viel über die näheren Umstände dieser Neugeburt. Fakt ist jedenfalls, es war kein Naturereignis, keine besondere Erscheinung oder sonst irgendein übernatürliches Erlebnis. Es war das Ergebnis von einfachem Bibellesen. Martin Luther stolperte eines Tages oder nachts über Römer 1,17, wo steht: Im Evangelium wird offenbar die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben, wie geschrieben steht, Habakkuk 2, der Gerechte wird aus Glauben leben. Gerechtigkeit kommt aus dem Glauben. Wer glaubt, ist gerecht. Das war Luther neu. Vorher hatte er Gerechtigkeit als eine strafende Gerechtigkeit verstanden. Jeder Mensch bekommt entsprechend seiner Taten die gerechte Strafe, bestenfalls auch Belohnung, die aber schwer zu erreichen ist. Das hat ja die Menschen im Mittelalter in Angst versetzt und den unseligen Ablasshandel gefördert. Jetzt liest er bei Paulus: Wer glaubt, ist gerecht. Wer glaubt, der ist richtig vor Gott. Luthers Frage nach dem gnädigen Gott heißt anders ausgedrückt: Wie kriege ich einen Gott, der mich so annimmt, wie ich bin, ohne Vorleistungen? Übrigens, Jesus hat ja diesen gnädigen Gott gelehrt und vorgelebt, Zum Beispiel bei Zachäus, das ist ja das Evangelium des Kirchweihsonntages, den die Königswalder schon hatten und die Geiersdorfer kommenden Sonntag haben. Also Gott schenkt seine Gerechtigkeit. Das war die Entdeckung Luthers. Ich betone Entdeckung. Keine neue Lehre, denn es steht ja alles in der Bibel. Und diese Entdeckung, die ist heute nötiger denn je. Denn nie war der Hunger nach Selbstbestätigung, nach Selbstvergewisserung, nach bedingungsloser liebender Annahme größer als in unserer Zeit. Wird auch gerade bei den Jugendgottesdiensten bedacht, die wir in Königswalde haben. Das Besondere an unserem Gott ist aber, er nimmt dich und mich an, obwohl er uns mit unseren Abgründen, unseren Schmutz und dunklen Seiten kennt. Übrigens, Schmutz. Man spricht ja von dieser Erkenntnis Luthers, obwohl das nie so richtig nachgewiesen ist, von seinem Turmerlebnis, als wären ihnen in einem Turmzimmer diese Erkenntnisse gekommen. Luther selbst schildert einmal als Ortsangabe seiner Entdeckung, ich zitiere, diese Kunst hat mir der Heilige Geist auf der Kloaka eingegeben. Ich will darüber nicht weiter meditieren, aber kein Ort ist zu unheilig, um Neues über sich selbst und Gott zu entdecken. Luthers Schlüsselerlebnis, ich muss keine Leistung oder guten Werke erbringen. Die sind wohl Folgen und Früchte der Annahme Gottes, aber nicht ihre Vorbedingung. Wieder siehe Zachäus, Jesus hat ihn vom Baum geholt und sich bei ihm eingeladen, hat ihn einfach angenommen. Und die Folge ist, dass der Zachäus auch sein Leben ändert und auch was tut. Aber klar muss sein, es ist allein Gottes Gnade. Und Luther entfaltet in seiner Theologie und seinen Betrachtungen diese vier Soli, die im Grunde ja irgendwie alle wieder letztlich auf das Gleiche hinausführen. Unser Predigtthema stellt die Frage, was sind unsere Alleinstellungsmerkmale? Mit uns meine ich dabei nicht lutherische Kirche oder sowas ähnliches, sondern Nachfolger Jesu. Und unsere Alleinstellungsmerkmale, haben wir sicher alle schon mal gehört, sola gratia, allein aus Gnade, sola fide, allein aus Glauben, sola scriptura, allein die Schrift, solus Christus, allein Christus. Wobei es da keine Reihenfolge oder Rangordnung gibt. Ich habe lange überlegt und probiert, welche Reihenfolge ich wähle. Man kann es einfach verschieden sehen. Egal. Nur das erste ist ziemlich eindeutig. Allein aus Gnade. Sola gratia. Am Anfang steht die Gnade Gottes. Sie steht über unserem Leben. Übrigens deshalb taufe ich auch so gern kleine Kinder. Um dies deutlich zu machen, keine menschliche Leistung geht voran. Nicht mal eine Glaubensleistung. Am Anfang steht die gnädige Zuwendung Gottes. Er hat den Schuldschein, der gegen uns stand, zerrissen und ans Kreuz geheftet und seine Forderungen, die gegen uns standen, aufgehoben. Kolosser 2. Der große Gnadenakt Gottes wird am Kreuz Jesu sichtbar. Und davon leben wir alle. Wir brauchen keine eigene Leistung dazu zu leben. Kein Opfer bringen, keine Statistik erfüllen. Es ist alles Gnade, vollständig. Wer erlebt hat, was Gnade ist, da wird barmherzig werden mit anderen. Römer 3, 24 heißt es in unserer Epistel, die wir gehört haben, wir werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Als evangelischer Christ bezeuge ich, so ist Gott. Er ist gnädig. Ich meine, dass diese Botschaft sehr aktuell sein kann in einer Welt, in der Leistungsdruck, Unbarmherzigkeit mit den Fehlern der anderen an der Tagesordnung ist. In der ohne Gnade Menschen ausgepfiffen und rund gemacht werden. Und wo Fanatiker ohne Gnade Menschen in die Luft jagen und Andersdenkende verachten und dem Tod preisgeben. Unser Gott ist gnädig und diese Gnade gilt jedem Menschen. An dieser Stelle kommt natürlich mitunter der Vorwurf oder der Einwand, Ist das nicht sehr billig? Ist das nicht billige Gnade? Nach dem Motto, Gott ist ja eh jedem gnädig. Vor so einem billigen Gnadenverständnis hat besonders Dietrich Bonhoeffer gewarnt. Tatsächlich erlebt wirklich eigentlich der, welches Geschenk die Gnade ist, der es erlebt hat, dass es nicht selbstverständlich ist. Beispiel, hinkt vielleicht ein bisschen, macht nichts. Der Menschenrechtler Peter Steudner darf das Gefängnis in der Türkei verlassen und nach Deutschland ausreisen. Er weiß, dass die Freiheit ein Geschenk ist, denn er war in den Fängen einer inzwischen leider Willkürjustiz in der Türkei, die ihm auch 15 Jahre Haft hätte einbringen können. Und ich glaube, da empfindet man das schon als Gnade, als Geschenk. Dieser Vergleich macht deutlich, wer mit Schuld und Anklage zu kämpfen hat, weiß die Gnade umso mehr zu schätzen. Diese Gnadenbotschaft traf einen Martin Luther, der verzweifelt war unter seiner Schuld und den Unzulänglichkeiten seines Lebens. Und wem das heute so geht, der darf umso freudiger diese Botschaft annehmen. Sola gratia. Und dazu kommt als zweites sola fide, allein aus Glauben. Dieser Glaube ist keine tolle Leistung. Leider wird das manchmal erwartet. Du musst noch mehr glauben, noch besser glauben, noch fester, noch richtiger glauben. Dann würden Menschen gesund, da würde was losgehen, da würdest du tolle Erlebnisse mit Gott haben. Nein, Glauben heißt schlicht und einfach, dass ich diese Gnadenbotschaft, dieses Heilshandeln Gottes annehme für mein Leben. Glauben heißt Vertrauen, dass ich Gott vertraue. Glauben heißt nicht mal, dass ich alles für wahr halte, was in der Bibel steht. Das war ja auch schon wieder eine Leistung. Glauben heißt, ich vertraue Gott. Oder noch zaghafter, ich beginne, ihm zu vertrauen. Wie der Vater im Evangelium, der Jesus um Heilung für sein krankes Kind bittet. Als Jesus das Thema Glauben anspricht, da bricht es aus dem Manne heraus. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und das heißt, ich möchte gern glauben, ich kann es nicht richtig, aber hilf du mir. Und schon das genügt. Jesus hat es anerkannt als Glauben und das Kind geheilt. Glauben heißt Vertrauen, aber Glauben ist kein Wissen. Es bleibt immer der Zweifel mit im Boot. Aber ich entscheide mich, Gott zu vertrauen. Das ist ähnlich, wie wenn ich mich entscheide, einem Menschen zu vertrauen. Als Ehepartner, aber auch als Freundin oder Freund. Ich muss Vertrauen wagen. Sonst kann ich die wertvolle Partnerschaft oder Freundschaft nicht eingehen und bleibe allein mit meinen Zweifeln und Bedenken. Ich wünsche von Herzen jedem von uns, dass Gott dir immer wieder die Kraft zum Glauben, zum Vertrauen schenkt. Und nun sagt der Römerbrief im 10. Kapitel, der Glaube kommt aus der Predigt. Und die Predigt kommt aus dem Wort Gottes. Unter Glauben versteht Martin Luther nicht irgendeinen Glauben, sondern ganz nach dem Römerbrief den Glauben, der aus dem Wort Gottes kommt. Deshalb das dritte Sola, Sola Scriptura, allein die Schrift. Martin Luther hat seinen befreienden Durchbruch beim Studium der Schrift gehabt. Hier finden wir die Grundlage unseres christlichen Glaubens. Und es ist wichtig, dass ich in der Bibel regelmäßig lese, mich darüber austausche mit anderen. Und es ist auch wichtig, dass ich was vom Bibellesen erwarte. Der große Theologe Karl Barth hat einmal gesagt, wir werden in der Bibel gerade so viel finden, als wir suchen. Großes und Göttliches, wenn wir Großes und Göttliches suchen. Wichtiges und Historisches, wenn wir Wichtiges und Historisches suchen. Überhaupt nichts, wenn wir überhaupt nichts suchen. Man kann trefflich darüber diskutieren und streiten, ob die Bibel wirklich Gottes Wort ist oder nur menschliche Meinung, ob so ein altes Buch für uns heute noch eine Bedeutung hat. Ich kann die Bibel wissenschaftlich sezieren, auseinandernehmen. Ich kann sie als Historiker betrachten, was sicher auch zum Teil einen guten Sinn hat. Ich kann jeden Tag einen Bibelabschnitt runterrasseln, weil es so eine Art fromme Tradition für mich ist. Oder ich kann in großer Ehrfurcht darin lesen und mir die Worte Jesu bewusst machen. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und ich kann diese Worte der Bibel als Orientierung für mein Leben nehmen und mich danach immer wieder neu ausrichten. Martin Luther hat erkannt, dass die entscheidende Botschaft Gottes in der Bibel zu finden ist, wenn ich wirklich mit Erwartung danach suche. Das gilt heute genauso. Gottes Wort nährt und baut auf, reinigt und heilt unsere Werte und Beziehungen. Wenn wir als Kirche, als Gesellschaft, als einzelner Christ wieder mit großem Ernst Gottes Wort befragen und studieren, kann das nur ein unvorstellbarer Segen sein. Martin Luther hat auch einen klaren Maßstab angelegt für das Studium der Schrift. Er hat nicht gesagt, jeder Buchstabe und jedes Wort ist gleich wichtig. Er hat gesagt, was Christum treibet. Was er auf Christus hinweist im Alten Testament und was von ihm berichtet im Neuen Testament, das ist die Mitte der Schrift. Und damit sind wir beim vierten Alleinstellungsmerkmal, allein Christus, solus Christus. Jesus Christus hat uns die Gnade Gottes gebracht, durch sein Leben, seine Botschaft, seine Annahme, sein erlösendes Sterben am Kreuz und die Bestätigung und Hoffnung durch die Auferstehung. Dr. Martin Luther schreibt, wenn wir Christus haben, so haben wir alles, was unser Herz begehrt. Und in einem unserer Gesangbuchlieder, Nummer 410, heißt es, Christus, das Licht der Welt, welch ein Grund zur Freude. In unsere Dunkelheit kam er als ein Bruder. Wer ihm begegnet, der sieht auch den Vater. Ehre sei Gott dem Herrn. Dieser Vers macht gut deutlich, was allein Christus bedeutet. Wenn wir von Jesus lesen in der Bibel, erkennen wir, wie Gott ist. In Jesus hat sich Gott so festgelegt auf Gnade, auf Frieden. Durch Christus erkennen wir, Gott ist keine abstrakte Idee, kein strenger Kontrolleur oder ein unbeteiligter Schöpfer, der alles irgendwann mal angestoßen hat und sich dann zurückgezogen hat. Sondern in Christus erleben wir den gnädigen und zugewandten Gott. Gleichzeitig ist Christus der Schlüssel oder die Tür für uns zur Ewigkeit. Er sagt, wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Oder er sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Solus Christus, allein Christus, heißt auch gleichzeitig nicht Mohammed, nicht Buddha, nicht Marx oder Lenin, nicht dieser oder jener esoterische Guru, sondern allein Christus. Wage ich es, in der verwirrenden Pluralität der Angebote allein Christus zu vertrauen? Auch das mutet uns die reformatorische Botschaft zu. Sola gratia, sola fide, sola scriptura, solus Christus. Das sind die Alleinstellungsmerkmale für Jünger Jesu. Davon muss die Kirche Jesu Christi geprägt sein. Wo stehen wir genau 500 Jahre nach diesem welterschütternden Ereignis? Brauchen wir eine neue Reformation der Kirche? Es gibt sicher manche berechtigte Kritik. Manche beklagen die evangelische Kirche, sprich gerade zu viel von moralischen Appellen, statt die wunderbare Gnade zu betonen. Manche beklagen, die derzeitige Diskussion in unserer Kirche, die klingen nicht nach sola scriptura, sondern nach sola structura. Das heißt nach der Frage, welche Strukturen müssen verändert werden, was ist bezahlbar, was muss weg oder fusioniert werden. Sicher ist es manchmal wichtig, Kräfte zu bündeln. Aber entscheidend ist etwas anderes. Ich greife einen Gedanken von Jürgen Mette auf aus dem Buch Reformation der Herzen. Ich zitiere, braucht die Kirche eine zweite Reformation? Nein. Sie braucht Millionen von reformierten Herzen, Menschen, welche die Barmherzigkeit Gottes verkörpern und dadurch Kirche zu einem, Zitat Luther, glühenden Backofen der Liebe Gottes machen. Ich wünsche jedem von uns diese Reformation des Herzens. Amen. Und der Friede Gottes, der größer ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.